Nur zwei Teams gibt es in der ersten Bundesliga der Männer, die noch nicht gewonnen haben. Und eins davon, das ist der VfL Bochum. Tabellenletzter mit nur einem Punkt nach 6 Spielen. Wie kritisch ist die Lage beim VfL? Darüber will ich jetzt sprechen mit Philipp Rentsch vom Tief im Westen, das VfL-Magazin. VfL-Magazin.de solltet ihr sowieso kennen. Philipp auch, denn er war ja schon oft genug hier im Rasenfunk. Jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Die da in Köln sitzen, was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Ich brauche da nur einmal drauf zu gucken. Die sehen das Tor, das ist doch abseits.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, keine Ahnung, was das für Leute sind, die in Köln sitzen, aber ich weiß, wer in Bochum sitzt. Das ist Philipp Rentsch. Hallo Philipp, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Hallo, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es hat sich ein bisschen aufgedrängt. Ich habe lange überlegt, welchen Verein nehme ich als letzten Schwerpunkt quasi vor der Länderspielpause. Und der VfL hat sich aufgedrängt und gleichzeitig hatte ich aber auch den Eindruck, vielleicht tut sich da noch was, bevor wir miteinander sprechen. Stimmt es denn, dass der Trainerstuhl von Peter Zeidler schon am Wackeln war beim VfL?
Ja, vielleicht ein bisschen, das kann man schon so sagen. Das ist ja irgendwie auch fast üblich in dem Geschäft, wenn man von 7 Pflichtspielen zu Saisonbeginn nur einen Punkt geholt hat, im Pokal rausgeflogen ist und Tabellenletzter in der Bundesliga ist, dann ist es klar, dass auch über den Trainer gesprochen wird, obwohl er ja erst ziemlich genau 100 Tage im Amt ist. Aber es gibt einfach viele Probleme, über die wir gleich auch sicherlich ausführlich sprechen werden. Demzufolge gab es hier schon, gerade auch unter den Fans, und gibt es immer noch eine Trainerdiskussion. Der Verein hat sich ja nach außen hin recht klar positioniert. Sportdirektor Marc Lettau hat gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion. Ich habe gestern ja auch darüber berichtet, dass es intern in jedem Fall schon zumindest Gespräche über die Arbeit des Trainers gemeinsam mit der Mannschaft gibt. Insofern würde ich mal sagen, der Stuhl steht noch, aber ein bisschen wackelt er schon.
Das Lustige ist ja, indem man eine Diskussion verneint, schafft man ja Diskussion. Also es ist ja quasi eine Unmöglichkeit, die Marc Lettau da von sich gegeben hat, aber das liegt an der Rhetorik und nicht an ihm. Da wollen wir mal jetzt mal nicht zu spitzfindig sein. Jetzt ist es ja auch normal, dass die Arbeit von einem Trainer, gerade von einem neuen Trainer, bewertet wird. Und es ist ja auch völlig klar, dass du bei 5 Niederlagen aus 6 Spielen, dass da auch kritische Töne mit dabei sind. Welche Qualität hatte denn die interne Diskussion, die es ja gegeben haben muss, ansonsten das wäre ja unverantwortlich von Seiten des VfL. Welche Qualität meinst du, hatte das?
Naja, es ist ja, wie du gerade schon angedeutet hast, klar, dass auch über den Trainer und insgesamt über das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft diskutiert wird. Der Saisonstart war in Summe einfach enttäuschend und entsprach nicht den Erwartungen. Und es gibt losgelöst von den Ergebnissen natürlich einige Punkte, über die besonders diskutiert wird, über die taktische Ausrichtung, auch über ein paar Themen abseits des Platzes. Insofern, es ist intern ein Thema, auch wenn man das versucht, nach außen hin wegzudiskutieren. Und das Folgeprogramm jetzt ist natürlich auch nicht einfach. Also der VfL fährt nach Hoffenheim. Okay, die sind auch schwach gestartet. Da kann man vielleicht eher was holen. Und dann kommen die Bayern, dann geht's nach Frankfurt und dann kommt Leverkusen nach Bochum. Gegen all diese Mannschaften hat der VfL in den vergangenen Jahren auch Punkte geholt. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass das jetzt wieder der Fall ist. Insofern, wenn ich so ein bisschen vorausschaue, dann rechne ich fast damit, dass das Punktekonto jetzt in den nächsten Wochen nicht allzu sehr anwachsen wird und der VfL dann noch ein paar Wochen sehr weit unten verbleiben wird.
Auf der anderen Seite könnte man ja aber auch sagen, dass die Spielweise, die Peter Zeidler, ich sage fast ein bisschen böse, mutmaßlich spielen lassen möchte, denn so richtig hat man es noch nie über längere Phasen gesehen, die könnte dem ja auch entgegenkommen. Also er will ja die Gegner stressen, er will ein Pressing spielen lassen und da gibt es ja Teams, also gerade Hoffenheim und wer weiß, vielleicht sogar der FC Bayern. Also wenn du sie stressen kannst, dann im Pressing, wenn sie dich erstmal eingeschnürt haben, dann wird es schwierig. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal auf die Spielweise blicken, die bisher der VfL gezeigt hat, wie weit ist denn da das Team überhaupt schon der Vision des Trainers nahegekommen?
Ja, ich glaube, da liegt der große Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wenn man sich auch die Zahlen anschaut, dem VfL Bochum gelingt es eben vor allem dann auch im zweiten Durchgang nicht. Das war ja in den vergangenen Wochen immer wieder ein Problem, dass die Mannschaft im zweiten Durchgang eingebrochen ist, eine Vielzahl an Gegentreffern in der zweiten Halbzeit kassiert hat, die eigenen Tore eher in der ersten Halbzeit erzielt hat. Dann sieht man, in der Praxis funktioniert es eben noch nicht so gut. Und gerade das Pressing in der Idee, stimme ich dir zu, das kann hier und da funktionieren und es ist ja jetzt auch kein komplett neuer Ansatz beim VfL Bochum, den Gegner möglichst früh zu stressen, möglichst schon in der gegnerischen Hälfte den Ball zu gewinnen, vielleicht sogar im vorderen Drittel, aber das ist bislang noch nicht so gelungen, wie sich der Trainer das vorstellt und infolgedessen gab es dann oft viel zu große Räume für den Gegner, die dann auch entsprechend von gerade qualitativ guten Gegnern genutzt wurden.
Also allein 10 der 14 Gegentreffer hat man eben in der zweiten Hälfte kassiert und das war so eigentlich der rote Faden bisher dieser Saison, dass die zweite Hälfte, die konntest du immer in der Pfeife rauchen aus VfL-Sicht, auch wenn natürlich, so ehrlich muss man sein, da auch engere Partien mit dabei waren, also gegen Holstein Kiel, natürlich, du möchtest da nicht noch den Ausgleich kassieren, aber du hast noch diesen Pfostenkopfball zum Beispiel, auf den er ja auch zu Recht in der Pressekonferenz danach verwiesen hat. Die Frage ist eben nur, wie sehr möchte man das einpreisen? Aber lass mal kurz bei diesem Pressing bleiben, weil ich habe Peter Zeidler als Fußballtrainer ehrlicherweise noch nicht verstanden und ich hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst. Also ich habe eben gehört und gelesen und er hat es auch manchmal ja gesagt, er möchte ein höheres Pressing spielen lassen. Gleichzeitig sehen wir das nur in Phasen der Spiele. Das muss jetzt aber auch nicht problematisch sein, weil gerade so ein aggressives Pressing, das zieht man ja selten über 90 Minuten durch. Und dennoch sehe ich aber auch, also das ist meine Interpretation, es gibt Spieler im Team, die haben damit Probleme. Und jetzt habe ich da nochmal drüber nachgedacht und dachte mir, warum eigentlich? Denn unter Thomas Reis damals hatten wir ja zum Beispiel auch ein sehr hohes Pressing. Es war halt vielleicht ein bisschen, das ist jetzt meine Frage an dich, war das damals einfacher, weil es eben eher so Mann gegen Mann gedacht war und macht das Peter Zeidler anders und das ist ein Problem?
Ja, das ist ein Teilaspekt. Da muss man natürlich sagen, es sind auch andere Spieler, jetzt, also die Mannschaft, die unter Thomas Reis dieses sehr mannorientierte Pressing gespielt hat, davon ist ja fast niemand mehr da. Das kommt noch hinzu. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, dass die Mannschaft sich in diesem Sommer massiv verändert hat. Also das Grundgerüst ist ja wirklich weggebrochen mit Kevin Stöger, mit Kevin Schlotterbeck, auch mit Manuel Riemann, der zwar noch unter Vertrag steht, aber keine Rolle mehr spielt. Ordetz, Bernardo, die jetzt lange verletzt waren oder teilweise noch verletzt sind. Osterhage, Asano, Antwi Ajay, die sind alle nicht mehr da. Dementsprechend ist es ja irgendwie auch klar, dass es ruckelt. Aber ich habe jetzt auch gerade gegen Wolfsburg, und wir sprechen hier über den 6. Spieltag, gesehen, wie Spieler teilweise gezögert haben und nicht genau wussten, in welcher Situation sie was zu tun hatten. Es gab eine Szene, da haben Sissoko und De Witt miteinander gesprochen, wollten sich absprechen und Wolfsburg startete schon die Aktion und dann waren sie einfach einen Schritt zu spät. Und all das passiert immer wieder und diesen berühmten Schritt zu spät war der VfL Bochum einfach in den ersten 6 Partien zu oft.
Ja, gerade das Wolfsburg-Spiel ist da natürlich interessant, weil du da ja auch für hohes Stehen schnell bestraft wurdest. Also allein, wie die erste Chance vom VfL herausgespielt wird, wie das erste Tor fällt, da steht die Abwehrreihe 30, 40 Meter vielleicht sogar schon vor dem eigenen Tor. Und das ist ein guter Pass, der dafür sorgt, dass ein Wolfsburg, das eigentlich in Unterzahl ist, es müsste ein 2-4 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, trotzdem da das Tor erzielt. Und das hilft jetzt natürlich auch nicht in der Selbstsicherheit einer Mannschaft, die eben dann aber ja, um gutes Pressing und vor allem Gegenpressing ausführen zu können, dafür musst du ja auch eine gewisse Kompaktheit haben, aber eben weit vorne im Feld. Was davon ist denn normal für eben diese Umbruchssituation? Oder gibt es da auch Dinge, wo du sagst, das ist schon arg bedenklich, dass das noch nicht funktioniert nach 6 Spieltagen?
Ich überlege gerade, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Also ich bin sehr skeptisch, was die angedachte und ja jetzt auch von Zeidler implementierte Mittelfeldraute angeht. Also ja. Wir haben eine sehr enge Raute, die dazu führt, dass die Außenverteidiger einen Job haben, der eigentlich eine Erschwerniszulage benötigt, weil die also defensiv wie offensiv so viel ackern müssen, dass die offensive Außenbahn teilweise nicht adäquat besetzt ist. Sie können gar nicht beide Aufgaben gleichzeitig erledigen. Wenn sie zu weit nach vorne rücken, entstehen hinten Lücken. Es gab mehrere Spiele, da war das der Fall, dass die Außenverteidiger zu spät kamen. Ich denke da an die Gegentore gegen Borussia Mönchengladbach beispielsweise, als Paslak sehr weit nach vorne aufgerückt war und so schnell gar nicht nach hinten kam. Aber man sieht es auch in anderen Zahlen. Also der VfL schlägt ligaweit mit die wenigsten Flanken. Es kommen noch weniger davon an. Das ist einfach ein Problem, dass der VfL Bochum sein Spiel sehr aufs Zentrum konzentriert, dass viele Angriffe übers Zentrum laufen und wenig über die Außenbahn gegen Wolfsburg, als Peter Zeidler dann in der zweiten Halbzeit auf ein 4-3-3 umgestellt hat, gab es ja auch den einen oder anderen Angriff über die Außenbahn. Ich denke an Moritz Buschinski, der den einen oder anderen Ball in die Mitte gebracht hat. Das ist in meinen Augen ein großes Problem. Also die Systematik, die in meinen Augen nicht zur Mannschaft passt, im schlimmsten Fall sogar dafür sorgt, dass die Schwächen der Mannschaft noch deutlich sichtbarer werden. Ich meine, wir hatten hier beim VfL schon in der vergangenen Saison eine Systemdebatte. Da ging es um die Dreierkette, die Thomas Letsch bevorzugt hat. Jetzt geht es um die Mittelfeldraute. Ist aber nur ein Teilaspekt. Nochmal zum Pressing zurück. Ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass gerade gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, das Anlaufverhalten nicht mehr ganz so wild war, wie es in den vorherigen Spielen der Fall war. Also gerade gegen Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit war es wirklich vogelwild, als, ich weiß nicht, ob es jetzt beim 0-1 oder beim 0-2 war, dann im vorderen Drittel, also nah am gegnerischen Tor, 6 Bochumer standen und attackiert haben und überhaupt gar nicht den Zugriff hatten und dann riesengroße Lücken, vor allem dann im Mittelfeld entstanden, als Sissoko gar nicht wusste, zu welchem Gladbacher er sich orientieren musste. Also es gibt allerhand Defizite, sowohl im Defensiv- als auch im Offensivverhalten.
Und deswegen eben auch immer wieder diese irren Lücken. Also das hat man ja auch gesehen. Ich glaube, das war auch im Wolfsburg-Spiel, wo eben immer wieder Medic aus dem Zentrum ganz auf den Flügel rauskommen musste, weil eben Paslak in seinem Rücken den Weg einfach nicht geschafft hatte in der richtigen Zeit, um rauszukommen. Und dann hast du innen drin diesen riesen Korridor. Ich glaube, das spielt auch beim 0-1 eine Rolle, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Jetzt ist es ja normal, dass man nach einem Umbruch Probleme hat. Also du hast ja auch schon die Personalien zurecht genannt. Und es ist ja auch richtig, dass Peter Zeidler mit seiner Idee des Fußballs nach Bochum kommt. Dafür wurde er ja auch verpflichtet. Also ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen sich gedacht haben, was, du willst hohes Pressing spielen? Hätten wir das mal vorher gewusst. Dann hätten sie schlecht ihren Trainer ausgewählt. Ist dann vielleicht Teil des Problems, dass es zu viel auf einmal ist? Man muss ja nicht gleich in die Raute übergehen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe gestern noch mit Peter Zeidler zusammengesessen zu einem Interview, das in den kommenden Tagen erscheint. Da habe ich ihn auch gefragt, ob seine Idee, seine Vorstellung einfach zu komplex ist, ob er zu viel auf einmal möchte. Er sagt nein. Er ist dann auch darauf eingegangen, das hatte ich ja gerade auch schon ausgeführt, dass es eben kein Grundgerüst gab. Aber ich glaube, gerade dann muss man eben oder darf man nicht zu viel von der Mannschaft verlangen. Und muss dann den einfachen Weg wählen und darf nicht Dinge von der Mannschaft erwarten, die man vielleicht erst später gemeinsam umsetzen kann. Ich glaube, da darf die Umstellung auch nicht zu groß sein. Es gibt Spieler, die in den vergangenen Jahren teilweise wenig gespielt haben. Beispiel Myron Boadu. Es gibt Spieler aus unterschiedlichen Ländern. Sissoko kommt aus Frankreich, De Witt aus den Niederlanden. Also ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Auch bei den Spielern, die jetzt noch beim VfL Bochum geblieben sind. Paslak, Wittek nehmen eine ganz andere Rolle in dieser Saison ein, als das in der vergangenen der Fall war. Aber dann, finde ich, muss man sich auf die Basics konzentrieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Peter Zeidler dann doch ein bisschen zu viel auf einmal möchte.
Und das führt ja auch zu so Aktionen wie das Masovic gegen Kiel nach 12 Minuten waren es, glaube ich, 15 Minuten ausgewechselt wurde und ja auch deutlich kritisiert wurde, fand ich in der Pressekonferenz. Da war nicht mehr so viel Subtilität in den Worten von Peter Zeidler. Grundsätzlich mag ich diese Formulierung, ob jemand die Kabine verloren hat, nicht so gerne, weil es gibt immer Unzufriedenheiten und das ist eine heterogene Gruppe. Aber glaubst du, dass diese Auswechslung und das, wofür sie stehen könnte, auch eine Rolle spielt, gerade bei dem Problem beim VfL?
Ja, letzten Endes hat sich ja Peter Zeitler selbst sehr schnell korrigieren müssen, indem er dann Anthony Lozilla gebracht hat für Erhan Masovic. Trainer hat das gestern so begründet, dass das keine Maßnahme gegen Masovic war, sondern er wollte ein Zeichen setzen, wollte Lozilla bringen, weil ihm die Ausrichtung in den ersten 15 Minuten nicht gefallen hat. Er wollte
aber wie kann denn das nicht, Entschuldigung, aber wie kann denn das nicht gegen Masovic auch gerichtet sein? Also das muss ihm doch klar sein, dass das die Interpretation von außen ist, gerade in einem Heimspiel, oder?
Ja, ich glaube, das ist Peter Zeitler auch bewusst. Die Frage ist, warum es in den ersten 15 Minuten so wesentlich anders lief, als sich der Trainer das vorgestellt hat. Weil man kommt aus der Kabine, man hat was besprochen und dann richtet sich die Mannschaft nicht danach. Also das ist, finde ich, der entscheidendere Punkt an der Stelle. Erhan Masovic hat in dem Spiel in meinen Augen jetzt nicht so viel falsch gemacht in den ersten 15 Minuten, dass man sagen musste, okay, den nehme ich jetzt raus, auch wenn er in einem oder anderen Querpass vielleicht zu viel gespielt hat. Und sportlich ist es immer irgendwie auch begründbar, Erhan Masovic mal rauszunehmen. Ich fand ihn in dieser Saison eher schwach. Wirkt auf mich immer so, dass er ein bisschen mit angezogener Handbremse spielt. Und das war vielleicht auch gegen Kiel in der Anfangsphase so, ob man ihn dann nach 15 Minuten direkt rausnehmen muss. Gut, das muss dann der Trainer entscheiden.
Was hat sich denn deiner Meinung nach verändert im Umgang mit den Spielern jetzt von Thomas Letsch hin zu Peter Zeitler?
Also grundsätzlich ist ja Peter Zeitler erstmal ein sehr eloquenter, aufgeschlossener Zeitgenosse, der hier auch in Bochum sehr gut ankommt. So mein Eindruck in den ersten Wochen war in der Hinsicht sehr positiv. Ist auch für die Fans zugegangen, hat viele Gespräche geführt. Ich war nicht mit dem Trainingslager dabei, aber all die Fans, die dort waren, haben mir begeisterte Nachrichten geschickt, wie nahbar doch der neue Trainer ist. Und er zeigt sich hier in der Stadt. All das mögen die Menschen, dass man mit ihm ins Gespräch kommt. Aber was ich so ein bisschen auch aus der Mannschaft höre, man muss da mal vorsichtig sein, weil es ja oft auch da nur Einzelmeinungen sind, ist, dass man schon mit ihm ins Gespräch kommt, aber er auch sehr überzeugt ist von seiner Idee und die auch gerne durchsetzen möchte. Thomas Letsch war nicht wesentlich anders, aber vielleicht noch etwas anpassungsfähiger, anpassungsbereit in der einen oder anderen Situation, wobei man muss auch dazu sagen, Thomas Letsch hat ja in der vergangenen Saison doch recht lange versucht, auch seine neue Systematik mitsamt der Dreierkette durchzuziehen, hat eigentlich erst Anfang November gegen Darmstadt das erste Mal wieder so richtig auf die Viererkette gesetzt. Insofern bin ich gespannt, ob Peter Zeitler auch erkennt, dass die eine oder andere Maßnahme vielleicht zu viel war oder nicht zur Mannschaft passt. Die Frage ist natürlich, ob er die Zeit auch vom Verein bekommt.
Und hast du ein Gefühl dafür oder einen Eindruck von den Trainingseinheiten, die stattfinden? Wie laufen die so ab?
Muss ich gestehen, dass ich aktuell wenige Trainingseinheiten in dieser Saison verfolgt habe. Was an mich herangetragen wird, ist, dass die Einheiten teilweise etwas kürzer sind, als das in der Vergangenheit der Fall war. Trotzdem hier und da intensive Einheiten. In der vergangenen Woche hat Peter Zeitler dann einfach mal 2,5 Stunden trainieren lassen und hat dann die Nachmittagseinheit gestrichen. Also da kann ich mir jetzt aber kein umfassendes Urteil zu bilden. Ist aber definitiv auch Thema im Verein, dass man sagt, wir müssen hier und da an den Trainingseinheiten schrauben und müssen auch auf was verändern.
Und dann habe ich bei dir in einem Artikel gelesen, dass es ein Bierverbot gäbe beim VfL. Und ich finde es fast schon lustig, das anzusprechen, weil es irgendwie hat es eine Bedeutung, aber andererseits auch nicht. Also gibt es ein Bierverbot? Dürfen jetzt VfL-Spieler kein Bier mehr trinken, weil es ihnen der Trainer verboten hat?
Ob es jetzt ein explizites Verbot ist, müssen wir nochmal genauer eruieren, aber in jedem Fall ist es so, dass der Trainer gesagt hat, Bier soll oder dürft ihr nach den Spielen nicht trinken. Das ist nicht gut für die Regeneration. Er hat das klar angesprochen und das gefällt nicht jedem beim VfL Bochum. Daran sieht man aber auch, dass so kleinere Geschichten dann doch teilweise auch intern deutlich intensiver diskutiert werden, als das vielleicht der Fall sein sollte. Also das ist wirklich ein Thema, das mir jetzt nicht nur aus der Mannschaft, sondern auch aus den Gremien berichtet Ehrlich? Wurde, dass darüber diskutiert wird. Und eigentlich ist es eher so ein Boulevardthema, ja. Aber nichtsdestotrotz spielt das eine Rolle. Ich kann sowohl den Trainer als auch die Mannschaft an der Stelle verstehen. Der Trainer hat ein valides Argument, wenn er sagt, das ist nicht gut für die Regeneration. Die Mannschaft wiederum hat aber auch recht, wenn sie sagt, ja, das müssen wir uns jetzt nicht vorschreiben lassen. Und da frage ich mich auch, ist es notwendig, als Trainer, als Bundesliga-Trainer, das zu regeln? Oder muss man dann vielleicht auch einfach der Mannschaft vertrauen? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Er war ja jetzt auch sehr pragmatisch und hat vor dem Wolfsburg-Spiel gesagt, so, wenn ihr 3 Punkte holt, dann stelle ich euch 3 Kästen Bier in die Kabine. Also er ist dann an der Stelle dann auch durchaus pragmatisch.
Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass du das quasi nicht in deinem Text geschrieben hättest, wenn du das nur aus einer Quelle gehört hättest. Und das ist ja auch interessant, dass bei sowas auf einmal das Mehrquellenprinzip kein Problem ist, wenn das einem aus vielen verschiedenen Richtungen von innerhalb des Vereins zugespielt wird. Aber ich finde es dann eben relevant, weil das Ganze mit der Regeneration, das ist wissenschaftlich erwiesen, Alkohol ist schlecht für die Regeneration. Gleichzeitig gibt es aber ja auch eine mentale Regeneration, würde ich sagen, und auch so etwas wie eben, ja, neudeutsch sagt man Teambuilding, Zusammenhalt. Du musst auch irgendwie eine gute Zeit als Team erleben, vielleicht auch gerade, wenn du einen so großen personellen Umbruch hattest in diesem Sommer. Mich wundert das ein bisschen, dass Peter Zeidler da zumindest nach außen hin sehr technokratisch wirkt, obwohl er so viel Erfahrung hat. Er ist 62 Jahre alt, er hatte schon eine ganze Reihe von Trainerstationen vor sich. Ist das ein unfaires Bild, was ich da von ihm habe? Was ist dein Eindruck?
Jein, also ich habe schon den Eindruck, auf Basis dessen, was mir Leute aus der Kabine schildern, dass er jemand ist, der gerne, ich will nicht sagen vieles kontrolliert, aber schon auf alles einen Blick haben möchte. Da geht's auch um Frühstückszeiten und einige Themen mehr, auf die er einen Blick geworfen hat. Ich verstehe aber auch seine Argumentation. Er hat's mir gestern nochmal ausführlich erläutert und hat gesagt, naja, zum Beispiel beim Frühstück war es vorher so, die Mannschaft durfte oder die Spieler durften kommen, wann sie wollten. Das führte aber dazu, dass der eine vielleicht um 8 da war, der andere um 10. Dann gab's einen, der wollte gar nicht frühstücken. Und er möchte jetzt, dass die Mannschaft zumindest morgens mal zusammenkommt, mhm, um 9 Uhr, wenn sie nachmittags dann auch gemeinsam die 3 Punkte holen soll. Also das finde ich auch nachvollziehbar. Die Frage ist, inwieweit sich das heutzutage durchsetzen lässt, wie eine Mannschaft darauf reagiert. Vielleicht muss man dann auch sagen, okay, es gibt vielleicht 5 Punkte, die mich stören, aber dann versuche ich nur den Hebel an einer oder an 2 Stellen anzusetzen, damit die Mannschaft nicht denkt, ich möchte hier alles reglementieren, sondern vielleicht nur das Wichtigste. Also ich verstehe da wirklich beide Seiten. Ich verstehe die Mannschaft, ich verstehe dann aber auch den Trainer.
Ist ja auch lustig, weil du könntest genau die Argumentation, die ich gerade für Bier nach Spielen geführt habe, was ja schon krude ist, dass ich das so getan habe, aber ich habe ja gesagt Teambuilding und genau so kannst du ja diese Frühstückszeiten auch verargumentieren. Das zeigt doch eigentlich nur, wenn es schlecht läuft, dann kommt wirklich jede Geschichte irgendwie nach draußen, die irgendwie zum Thema gemacht werden kann. Und wenn Bochum jetzt 3 Spiele schon gewonnen hätte, dann würden wir überhaupt nicht über solche Dinge sprechen, die bei jedem Trainerwechsel sowieso Thema sind. Das bringt mich aber zu einem weiteren Aspekt der ganzen Gemengelage bei Bochum, nämlich der Frage der Kommunikation nach außen. Ich habe nicht alle Spieltagspressekonferenzen, aber die meisten gesehen von Peter Zeidler, also nach den Spielen immer, das sind die, die ich mir angucke, weil ich wissen will, wie bewerten eben die Trainer das, was ich dann auch gesehen habe. Und ich muss sagen, ich habe nicht immer verstanden, von was er gesprochen hat oder wie er die Spiele gesehen hatte. Manchmal hatte ich den Eindruck, also entweder war ich jetzt nicht konzentriert oder du hast ein leicht anderes Spiel gesehen als ich. Wie geht's denn dir?
Also mein Gefühl ist, dass er gerade in den Pressekonferenzen eigentlich sowohl vor als auch nach den Spielen recht unkonkret antwortet. Also eine beliebte Antwort ist dann, ich muss mir das Spiel nochmal anschauen, was ich generell erstmal nicht verkehrt finde, weil die Gespräche, die man dann eine halbe Stunde nach einem Spiel führt, sind dann oft noch geprägt von Emotionen und von daher finde ich das gar nicht verkehrt, wäre jetzt ein sehr innovativer Ansatz zu sagen, wir lassen die Pressekonferenz einfach einen Tag später stattfinden, wenn sich die Trainer nochmal das Spiel angeguckt haben, wäre praktisch nicht umsetzbar. In der Theorie ist das aber durchaus spannend. Ansonsten, gerade nach dem Wolfsburg-Spiel, habe ich ihn ja auch ganz speziell darauf angesprochen, welche Fortschritte er gesehen hat, weil er sehr viel Wert darauf legt, dass Fortschritte sichtbar sind.
Und ohne eben zu sagen, welche. Und deswegen hast du nachgefragt.
Ja, der Kollege hat nachgefragt, welche. Und das war dann relativ unkonkret. Und dann habe ich mich schon gefragt, okay, habe ich irgendwas übersehen oder hat der Trainer irgendwas gesehen, was ich nicht beobachtet habe? Logischerweise gab es auch im Spiel gegen Wolfsburg Phasen, die in meinen Augen aus Bochumer Sicht gut oder zumindest in Ordnung waren. Speziell so zwischen der 60. Minute bis zum 1:2. Aber diese Phasen waren in meinen Augen in Summe zu kurz und dann auch nicht ausreichend, um gegen Wolfsburg zu punkten. Also der VfL Wolfsburg hatte noch 3 Aluminiumtreffer, also hätte auch mehr als diese 3 Tore schießen können. Also die Frage ist, ob man dann als Trainer diese Fortschritte erwähnen muss oder zumindest sagen muss, okay, wir hatten auch gute Phasen heute, aber in Summe reicht das trotzdem noch nicht. Das muss man zur Verteidigung von Peter Zeitler dazu sagen. Er hat dann auch ganz klar gesagt, entscheidend ist, dass wir Fortschritte bei den Ergebnissen erzielen und das ist nicht der Fall. Mhm. Aber so die ganz großen Fortschritte in der Spielentwicklung sehe ich da ehrlich gesagt noch nicht. Und von daher, ja, gibt es da schon eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, so habe ich es ja auch geschrieben.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein nicht zu unterschätzender Teil der Unruhe gerade beim VfL ist, der jetzt erstmal den Fans, glaube ich, nicht so wichtig ist, weil die sehen, diese Pressekonferenz ist, glaube ich, nur ein Bruchteil der Fans, aber es prägt ja die Art und Weise, wie Berichterstattende, wie eben auch du, über den VfL schreiben. Und nur als Beispiel, wenn zum Beispiel Peter Zeitler sich nach der Masovic-Auswechslung hingesetzt und gesagt hätte, ich muss mich dafür entschuldigen, das nehme ich auf meine Kappe, ich habe die falsche Entscheidung getroffen und deswegen musste ich Lucia bringen, es ging nicht gegen Erhan, sondern ich habe damit etwas korrigiert und das tut mir leid für ihn, dass das vielleicht auch anders aussah. Dann ist es ja im Grunde das, was er gesagt hat, nur anders formuliert und ich glaube, es wäre anders angekommen. Also gibt es da vielleicht auch ein Sender-Empfänger-Problem, gerade so ein bisschen zumindest beim VfL?
Ich fand, was die Kommunikation anging, vor allem Thomas Letsch hat das immer sehr gut hinbekommen, auch hier und da eigene Fehler einzugestehen, das auch klar zu sagen. Da ist Peter Zeidler zumindest im ersten Schritt nach einem Spiel vielleicht nicht ganz so geschickt und clever unterwegs, wie das Thomas Letsch gehandhabt hat. Ich finde, wenn man dann nochmal im Nachgang in Ruhe mit Peter Zeidler spricht, und wie gesagt, gestern habe ich das getan, und da ging es auch nochmal um Erhan Masovic, um die frühe Auswechslung, um Lukas Daschneid, der gegen Kiel in der Startelf stand und dann sogar ein Tor erzielt hat und gegen Dortmund nicht dabei war. Ich fand die Begründung, warum Lukas Daschneid dann in Dortmund nicht im Kader stand, absolut nachvollziehbar, weil die Leistung gegen Kiel abseits des Tores jetzt auch nicht so zufriedenstellend war. Und Peter Zeidler hat gesagt, ich möchte den Spieler damit auch ein Stück weit aufwecken, weil er hat fußballerisch Fähigkeiten, die vielleicht auch andere in der Mannschaft nicht unbedingt mitbringen. Aber es ist wichtig, dass Lukas Daschner immer mitzieht, dass er auch in der zweiten Halbzeit genauso anläuft wie in der ersten Halbzeit und so weiter. Also insofern ist das alles nachvollziehbar, auch wenn der Spieler sich im ersten Moment natürlich ärgert. Die Begründung hätte er vielleicht etwas früher liefern müssen, damit dann so unmittelbar nach einem Spiel oder rund um ein Spiel diese Diskussion dann nicht so aufkommen oder nicht so intensiv geführt werden. Hm.
Aber dann lass mal wegkommen von Peter Zeidler. Gibt ja noch andere, die verantwortlich sind, unter anderem ja die Spieler, die auf dem Feld stehen. Wie findest du denn, hat Marc Lettau diesen Kader zusammengestellt zu dieser Saison?
Ich habe es ja schon angerissen, viele Leistungsträger sind weg, mussten ersetzt werden. Ich erinnere mich da so ein bisschen an die vorvergangene Saison, als ja auch zahlreiche Leistungsträger den VfL verlassen haben. Bella Kotschap, Leitsch, Polter, Pantovic, Luka Dia, die zumindest in der Rückrunde auch eine wichtige Rolle gespielt haben, Retschpitschai. Also auch da so 4 bis 6 Leistungsträger weg. Das war in diesem Sommer mindestens genauso der Fall, wenn man jetzt noch die den suspendierten Manuel Riemann dazu nimmt, die beiden verletzten Orditz und Bernardo, dann sind es eigentlich noch mehr Stammkräfte aus der vergangenen Saison, die nicht mehr dabei sind. Insofern war das auch eine besondere Herausforderung, zumal der VfL ja eben auch finanziell nicht so aufgestellt ist, dass man dann auch entsprechend Ablösesummen zahlen kann. Die allermeisten Spieler, fast alle, kamen in diesem Sommer ablösefrei oder eben per Laie. Ich finde die einzelnen Transfers teilweise doch sehr interessant. Malvin Boadu, der mit 19 in der niederländischen Nationalmannschaft debütiert hat. Interessante Vita, aber auch die Anlagen, die er mitbringt, sieht man schon sehr schnell. Zug zum Tor. Er bringt einiges mit, eine gute Technik. Ich habe mit einem niederländischen Journalistenkollegen gesprochen, der hat gesagt, wenn der richtig fit ist, dann ist er definitiv eine Verstärkung. Das Einzige, was er nicht kann, sind Kopfbälle. Aber gut, dafür gibt es ja immer noch Philipp Hofmann oder auch Danny de Witt, auch neu. Wobei er ein ganz anderer Spielertyp ist als Kevin Stöger, nicht der klassische Spielgestalter. Kevin Stöger hat sich ja auch eher auf der 6, auf der 8, eher auf der 8 wohlgefühlt. Also deutlich weiter hinten, als es bei Danny de Witt der Fall ist, den ich ganz klar auf der 10 sehe, vielleicht sogar noch etwas weiter vorne, vielleicht sogar so als so eine Art hängende Spitze, je nachdem, in welcher Kombination der VfL da vorne agiert. Danny de Witt hat ja auch schon angedeutet, dass er in Kopfbällen, mit Kopfbällen durchaus überzeugen kann, also vielleicht auch eher mal in den Strafraum eindringen sollte. Aber er ist eben kein klassischer Spielgestalter, keiner, der auch gute Standards tritt. Dadurch verändert sich einiges. Jakov Medic, finde ich, hat sich grundsätzlich ganz gut eingeführt, hat immer ein paar Wackler drin, hatte gegen Freiburg einen Stellungsfehler dabei, der dann zum 1:1 geführt hat. Aber ich fand ihn dann gerade auch gegen Dortmund im Zweikampfverhalten recht stark. Insofern die einzelnen Transfers größtenteils nachvollziehbar. Den einen oder anderen haben wir ja jetzt auch noch gar nicht so gesehen. Baldé, Bamba zum Beispiel, muss man mal abwarten, wie die sich entwickeln. Potenzial ist da, eine gewisse Skepsis natürlich auch. Aber die einzelnen Transfers nachvollziehbar. Ich glaube, dass die Mannschaft sich generell so sehr verändert hat, dass man sie mit der Mannschaft aus der vergangenen Saison kaum vergleichen kann. Also mir würde es jetzt schwer fallen zu sagen, ist die Mannschaft individuell besser oder schlechter besetzt als eben in der letzten Saison. Aber die Frage ist, passt es zusammen? Da verstehe ich Peter Zeitler, der gestern das Wort Teamwork, glaube ich, ungefähr 12 Mal in den Mund genommen hat. Vielleicht deshalb auch das gemeinsame Frühstück, damit sich alle besser kennenlernen, kann ich absolut nachvollziehen.
Soll er sie einfach mal mit Bier frühstücken lassen? Weißwurstfrühstück. Ich komme doch hier aus München. Haben wir es doch gelöst. Ist doch easy. Frühshoppen.
Ja, ich kann's nachvollziehen, dass das auch schwierig ist, Spieler, die aus unterschiedlichen Ligen, aus unterschiedlichen Ländern kommen, zu einer funktionierenden Einheit zusammenzufügen. Und ich finde, man hat gerade in der Vergangenheit auch beim VfL Bochum gesehen, dass Mannschaften eigentlich nur dann erfolgreich waren, wenn es einen guten Teamgeist gab, wenn sie zusammengewachsen sind. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass einige Führungsspieler den VfL verlassen haben, speziell mit Stöger, mit Schlotterbeck, Riemann setzt sich zumindest mal in Klammern, der auch ein Führungsspieler war, es nur hier und da einfach übertrieben hat, mit seiner besonderen, speziellen Art der Führung von hinten heraus. Nichtsdestotrotz, da fehlen einige Führungsspieler und das sieht man jetzt auch. Also Losilla war klar, er geht als Kapitän in die neue Saison, hat dann aber anfangs nicht gespielt. Hofmann war zwischendurch auch draußen. Dann war Wittek eigentlich der Ersatz vom Ersatzkapitän. Wittek ist aber auch erst in dieser Saison so richtig zum Stammspieler geworden oder beziehungsweise am Ende der vergangenen Saison. Insofern gibt es da auch ein Vakuum. Und entscheidend ist, dass die Mannschaft so zusammenwächst, dass sie auch als Einheit funktioniert. Und das ist nicht ganz einfach. Und deine Frage war ja, wie hat Marc Lietzau den Kader zusammengestellt? Die Frage ist, ob das so zusammenpasst. Die einzelnen Spieler finde ich interessant, ob es dann wirklich als Team funktioniert oder ob es dann vielleicht den ein oder anderen Spielertypen noch gebraucht hätte, Stichwort Führungsspieler, vielleicht noch ein Spieler mit mehr Kreativpotenzial. Ich finde, nicht gut besetzt sind die Außenverteidigerpositionen. Gerade wenn man sich jetzt die Systematik unter Peter Zeidler anschaut mit der Raute, ich habe schon angerissen, es ist eine verdammt schwierige Aufgabe für Paslak und Wittek. Sie können aber nicht wirklich ersetzt werden, weil es keinen richtigen Ersatz gibt. Also man kann nicht mal sagen, nach 60 Minuten, wir nehmen euch jetzt raus, ihr seid so viel gelaufen und wir bringen frische Kräfte, weil es die einfach nicht in dieser Form gibt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Defizit in der Kaderplanung.
Also auf der linken Seite, da war Bernardo ja so lange verletzt, der wäre ja ansonsten wahrscheinlich sogar eher gesetzt. Auf rechts Gamboa kann man nicht mehr als Ersatz gelten lassen?
Also einmal kurz zur linken Seite, Bernardo fehlt und es ist nicht ganz klar, wann er zurückkehren wird. Und er ist natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp. Also wenn man jetzt Bernardo und Wittek vergleicht, dann weiß ich nicht, ob Bernardo diese Läufe nach vorne so umsetzen wird und schaffen wird, wie man das jetzt von Wittek erwartet. Also das sind zwei unterschiedliche Spielertypen. Und wenn man dann darauf hofft, dass der linke Außenverteidiger möglichst viele Flanken in den Strafraum schlägt, weiß ich nicht, ob man das von Bernardo dann, sollte er fit sein, auch erwarten kann. Und rechts, ja, Gamboa hat in meinen Augen in der Vorbereitung nicht überzeugt, spielt er jetzt auch keine große Rolle. Tim Oehrmann kann auch hinten rechts spielen, hat das in der vergangenen Saison ein paar Mal gemacht und ich fand auch ordentlich gelöst gegen Frankfurt, gegen die Bayern, aber er ist eben dann eher mit Bernardo zu vergleichen als mit Paslak, auch ein eher defensiv orientierter Außenverteidiger. Insofern, wenn man so Fußball spielen lassen möchte, wie es Peter Zeidler bevorzugt, dann finde ich, sind die Außenverteidigerpositionen nicht gut besetzt. Mhm.
Und das wäre jetzt eine spannende Henne-Ei-Diskussion, was da zuerst da war. Also ob Marc Lietzau davon überrascht wurde, wie Peter Zeidler das Aufgabenprofil von Außenverteidigern definiert oder ob man da...
Normalerweise ja nicht. Also normalerweise sollte der Sportdirektor da ja nicht überrascht sein. Und ich weiß auch, dass es Überlegungen gab, zumindest auf der linken Seite nochmal nachzulegen. Und das Budget dann auch begrenzt war und man gucken musste, okay, machen wir eher was im Offensivbereich oder eben auf der Linksverteidigerposition. Auf der Rechtsverteidigerposition gab es da keine Anzeichen, dass es noch einen Transfer geben würde. Soweit ich das auch erfahren habe, wurde da gar nicht intensiv gesucht. Ich glaube, das ist eine Position, auf der man dann aber vielleicht nochmal nachlegen sollte, wobei das Geld so knapp ist, dass es im Winter wahrscheinlich schwierig wird.
Und das ist eben der zweite Aspekt, dass du eben gar nicht weißt, die nicht realisierten oder nicht realisierbaren Transfers, die kennen wir ja sehr häufig nicht und oft auch nur so vom Hörensagen, dass man es dann nicht wirklich mit einpreisen kann. Aber weil du diesen Aspekt der Führungsspieler angesprochen hast und weil wir ein Team haben, das einen so großen personellen Umbruch erlebt hat. Das eine sind ja die Führungsspieler auf dem Feld und die müssen sich zwangsläufig neu herausbilden. Das ist einfach so. Das haben auch andere Teams schon oft genug erlebt. Das andere sind ja aber die Führungsspieler, ich sage jetzt einfach mal verkürzt, in der Kabine. Wer sind denn diejenigen Spieler in der Vergangenheit gewesen, die Neuzugänge dann auch integriert haben und ihnen vielleicht auch ein bisschen mitgegeben haben, worauf es beim VfL Bochum ankommt, denn ich würde sagen, es ist kein 0815 Bundesliga-Standort. Es ist nicht vergleichbar mit allen anderen Teams.
Ja gut, also ich sage immer so, der Herbergsvater ist noch da mit Anthony Lucilla und der sich um vieles kümmert und das hört man auch immer wieder von Neuzugängen, die sagen, er hilft uns wirklich, er ist für uns ansprechbar, aber dann wird es schon dünn. Also gerade wenn man sich nochmal das Relegationsspiel gegen Düsseldorf anschaut, das, wir wissen alle, Hinspiel 0-3, fast aussichtslose Situation. Wenn man sich mit Spielern unterhält, die sagen, ja, wieso ist es denn doch noch gelungen, im Rückspiel die ganze Angelegenheit zu drehen? Dann hört man immer wieder, ja, also diejenigen, die besonders dran geglaubt haben, waren Kevin Schlotterbeck und Kevin Stöger. Und die haben das auch in der Kabine so klar klar gesagt und auch den anderen vermittelt. Und die sind eben auch nicht mehr da. Also die waren nicht nur sportlich in meinen Augen für den VfL Bochum sehr wichtig, vor allem Kevin Stöger, sondern eben auch in der Kabine. Und die fehlen jetzt. Und ich glaube, dass ein Danny de Witt in eine solche Rolle durchaus hineinwachsen kann, der auch jetzt schon immer wieder gezeigt hat, dass er auf dem Platz mitdirigieren kann. Und aber der auch noch sehr mit sich selber beschäftigt ist, der auch die Sprache erst lernen muss und so. Also das sind mehrere Aspekte, die da zusammenkommen, dass man sagen kann, okay, Danny de Witt steht noch nicht da, wo er vielleicht mal in einem Jahr oder so stehen kann. Und ich habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen, Losilla, Hofmann, also die beiden Führungsspieler, zumindest mal auf dem Papier, als Kapitän, Vizekapitän, haben auch nicht immer gespielt. Und da ist natürlich dann auch auf dem Platz ein Führungsvakuum entstanden. Und auch in der Kabine müssen die Hierarchien sich erst neu herausbilden. Manuel Riemann spielte da auch immer eine große Rolle, war viele Jahre dabei. Christian Gamboa ist noch präsent, aber spielt eben sportlich keine wirkliche Rolle mehr. Insofern verändert sich die Mannschaft da wirklich gerade sehr. Und ich verstehe auch, dass das noch irgendwie ruckelt.
Und wie ist denn die Situation bei Manuel Riemann? Also wir haben alle mitbekommen, er war nicht Teil der Relegationsspiele. Man hat auch neue Torhüter verpflichtet. Drewes aus Karlsruhe, Horn ist von Salzburg gekommen. Aber Manuel Riemann ist ja noch Spieler des VfL Bochums. Wie ist da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass er in den sportlichen Plänen keine Rolle spielt. Das steht eigentlich jetzt seit Saisonbeginn fest. Er hat keine einzige Einheit mit der Mannschaft absolviert. Er ist quasi suspendiert. Der VfL hat das ja vor der Relegation so kommuniziert, dass er nicht suspendiert sei. Aber de facto,
wenn er nicht mittrainieren darf, muss man es ja so verstehen eigentlich als Suspendierung.
Eben, genau so ist das. Vielleicht noch zum Hintergrund, für alle, die Geschichte nicht ganz so kennen. Es gab in der vergangenen Saison doch mehrere Konflikte zwischen Riemann, seinen Mitspielern, auch teilweise mit den Trainern, dass er Auswechslungen gefordert hat, dass er also sichtbar auf dem Platz Auswechslungen von Mitspielern gefordert hat, dass er auch mit Teamkollegen aneinander geraten ist, auch teilweise auf dem Platz, speziell am letzten Spieltag in Bremen, als dann Teamkollegen sogar dazwischen gehen mussten. Und er soll sich dann nach dem Spiel gegen Bremen und vor der Relegation gegen Düsseldorf so geäußert haben, dass er gesagt hat, ich möchte mich nicht anders verhalten, ich möchte weiterhin diese Hinweise geben oder wie auch immer er das dann versteht. Und er hat sich nicht klar, so hieß es intern, zur Mannschaft bekannt und dann hat man ihn rausgenommen. Und dabei ist es geblieben, auch trainerunabhängig. Also das ist eine Entscheidung der sportlichen Leitung. Und jetzt ist es ja so, dass Manuel Riemann sich einklagen möchte ins Training. Es gab einen Gütetermin vor einigen Wochen im August. Da gab es jetzt keine Einigung. Insofern wird es einen Kammertermin im November geben. Das bringt natürlich auch nochmal zusätzliche Unruhe rein, gerade wenn es dann zu diesem Termin kommt, weil möglicherweise dann auch der ein oder andere aus der Mannschaft vielleicht als Zeuge aussagen muss. Und vor allem spannend wäre es natürlich, sehr spannend, aber es wäre für den VfL Bochum tatsächlich problematisch, wenn Riemann dann ins Training zurückkehren dürfte, obwohl man ihn nicht dabei haben möchte. Weil was macht man dann mit ihm? Er ist offensichtlich davon überzeugt, sobald er wieder mittrainieren darf, dass er dann auch wieder ins Tor zurückkehren wird. Weil nur dann macht ja diese Klage auch Sinn. Aus seiner Sicht macht das Sinn, weil er möchte wieder mittrainieren. Und er glaubt, sobald er mittrainiert, dann auch ins Tor zurückzukehren, weil er sich offensichtlich so einschätzt, dass er deutlich besser ist als Drewes und Horn, weil ums Geld geht es ja dann nicht, weil das bekommt er ja sowieso. Den sportlichen Ehrgeiz, sich bei einem anderen Verein durchzusetzen, hätte er ja auch haben können. Es gab ja Möglichkeiten, den Vertrag dann noch aufzulösen oder im Sommer direkt einen Wechsel anzustreben. Das ist auch nicht geschehen. Also schwierige Situation rund um Manuel Riemann, und man muss dazu sagen, in der Mannschaft gibt es auch unterschiedliche Positionen. Es gibt viele alte Kameraden, mit denen er dann schon ein paar Jahre zusammengespielt hat, Gamboa, Lucilla, Hofmann, nenne ich da mal beispielhaft, die schon eher auf seiner Seite sind und die untereinander auch weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen, das teilweise auch sichtbar ist in Bochum, dass die auch mal nach dem Spiel zusammenstehen. Riemann war jetzt nach dem Spiel gegen Wolfsburg da und hat länger mit Gamboa gequatscht und so. Es gibt aber auch diejenigen in der Mannschaft, die ganz klar sagen, den möchten wir nicht mehr dabei haben. Also das ist schon ein schwieriges Thema. Mhm.
Ja, und ja, aus ganz vielen Aspekten heraus finde ich es interessant, weil das sich wieder einklagen ins Training könnte auch durchaus das Kalkül haben, dass wenn dem eben nicht stattgegeben wird, dann kannst du sagen, hey, letztlich übt ihr hier ein Berufsverbot aus und jetzt will ich aber mal die Reihe von Abmahnungen sehen, die es arbeitsrechtlich da vorher geben muss, die eben so etwas vorbereitet und dies ist ziemlich wahrscheinlich so in dieser Form nicht gegeben hat, weil auch Bundesliga-Vereine so nicht funktionieren, aber das ist dann Arbeitsrecht und dann geht es um Geld, er ist 36 Jahre alt, du sagst, er hätte sich noch beweisen können. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht wo und wie, das kann natürlich sein, aber wer weiß, was da noch dahinter hängt. Also ich finde, es ist ein total faszinierender Fall, weil es auch zeigt, wie schwierig eben die arbeitsrechtliche Konstellation im Profifußball oft einfach ist. Ich vermute, dass aus sportlichen Aspekten heraus gehandelt werden musste. Es klingt nach allem, was man hört, klingt es so, zumindest aus Sicht des Vereins. Er wird da logischerweise eine andere Perspektive zu haben. Aber eben das Sportliche, wir müssen irgendwie diese Relegation erfolgreich überstehen, das knackt eben vor dem Gericht nicht das Juristische, wo du eben gewisse Prozedere einhalten musst, wenn du einen Arbeitsvertrag letztlich nicht für nichtig erklärst, aber quasi die Ausübung der Tätigkeit und das wiederum verhindert ja, also so kann er argumentieren, dass er woanders hin wechseln kann. Wenn ich nicht im Training bin, wer soll mich dann verpflichten? Und da hätte es jetzt gar nicht dieses Diarra-Urteil neulich gebraucht, dass die Position des Spielers gestärkt worden wäre. Also total interessant. Und die dritte Komponente, und das führt dann eigentlich letztlich so zu unserem nächsten Themenkomplex, ist ja dann eine finanzielle. Du hast schon mehrfach gesagt, der VfL ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Kann man denn sagen, was diese Jahre der Erstligazugehörigkeit mit diesem Verein gemacht haben? Also insgesamt hat sich ja die Situation verbessert, aber das Geld ist immer noch knapp.
Ja, der Verein ist auf allen Ebenen gewachsen, das kann man schon so sagen. Die Umsatzzahlen steigen, man sieht es auch an der Geschäftsstelle. Die Büros reichen nicht mehr aus, sodass man andere Räumlichkeiten angemietet hat, weil der Verein auf allen Ebenen wächst. Aber es ist natürlich immer noch ein fragiles Gebilde, weil der VfL Bochum eben in der Bundesliga doch ein relativ kleines Licht ist und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit bleiben wird. Und das liegt dann speziell, und das ist ein heißes Thema hier in Bochum, auch an den infrastrukturellen Voraussetzungen. Es wird ja hier seit Monaten sehr intensiv übers Stadion diskutiert. Das ist ein Thema hier. Wir wissen alle, wie toll das Ruhrstadion ist. Und ich glaube, wenn man eine Umfrage unter allen Auswärtsfahrern in der Bundesliga machen würde, dann wäre das Ruhrstadion sehr, sehr weit vorne dabei. Durch die besondere Innenstadtlage, durch diesen alten Charme, man ist nah dran, man hat eine tolle Atmosphäre. Das stellt hier auch niemand in Frage, möchte ich auch nicht in Frage stellen. Trotzdem ist das führt das dazu, dass der VfL Bochum sich nicht so entwickeln kann, wie er das vielleicht gerne oder wie er das tun würde und vielleicht auch könnte, mit anderen Voraussetzungen, mit einem moderneren Stadion auf einem Niveau, wie es vielleicht der SC Freiburg hat oder selbst zahlreiche Zweitligisten. Insofern wird es so sein, fast jeder Zweitligist, der hochkommt, also von denjenigen, die auch die entsprechenden Ambitionen haben, hat bessere Voraussetzungen, in der Bundesliga zu bestehen als der VfL Bochum. Also wir wissen alle, wer sich da in der zweiten Liga tummelt, der HSV, Hertha, Schalke, Köln und viele weitere Clubs, die natürlich auch eine große Fanschar haben, die dazu führt, dass sobald diese Clubs hochkommen, dass die zumindest mal bessere Voraussetzungen haben, sich in der Bundesliga zu etablieren als der VfL. Ob das dann diesen Clubs gelingt, durch ein gutes oder weniger gutes Management, das ist dann wieder eine andere Sache. Deshalb finde ich, muss man auch immer wieder erwähnen, dass der VfL Bochum jetzt das vierte Jahr in Folge in der Bundesliga spielt, ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, was was eigentlich, also es muss, da muss man wirklich das Management in den vergangenen Jahren auch loben, speziell Ilja Kenzig, auch Sebastian Schinzilotz, der nicht mehr beim Club ist, der mit seiner Kaderplanung dazu beigetragen hat, dass der VfL Bochum in die Bundesliga gekommen ist und sich dort auch halten konnte, dass es überhaupt gelungen ist, den VfL Bochum nach 11 Jahren Zweitklassigkeit hochzuführen wieder, das ist was Besonderes. Und ich sage auch immer, abzusteigen beziehungsweise wieder aufzusteigen ist deutlich schwieriger, als den Abstieg zu verhindern, weil die zweite Liga so unberechenbar ist. Und wir sehen es ja alle bei Arminia Bielefeld zum Beispiel. Das ist ja ein Verein, der durchaus mit Bochum vergleichbar ist, aufgrund der Größe des Stadions, der Stadt, ein bisschen auch der Geschichte des Clubs. Es kann dann auch im schlimmsten Fall noch tiefer gehen. Man sieht, welche Probleme Schalke 04 in der zweiten Liga hat. Und ich habe gerade viele Zweitligisten schon namentlich genannt. Es können eben nur 2 bis 3 aufsteigen, sodass die Wahrscheinlichkeit, wenn der VfL Bochum absteigen sollte, dann wieder hochzukommen, dann doch eher gering ist. Es ist nicht unmöglich, aber die Voraussetzungen sind einfach schwierige. Und deshalb muss es das Ziel sein, möglichst lange oben mitzuspielen, aber das ist schwierig. Wenn man sich den FC St. Pauli anschaut, die werden das Umsatzziel von 100 Millionen pro Saison eher erreichen als der VfL Bochum. Und wir wissen alle, der FC St. Pauli ist erst in diesem Jahr aufgestiegen. Insofern, VfL hat schwierige Voraussetzungen und jedes Jahr Bundesliga ist ja auch irgendwie, muss man eigentlich so positiv sehen, Geschenk für den Club und für seine Fans und für die gesamte Stadt hier.
Ja, und ich finde, dahingehend ist nämlich der VfL Bochum auch ein sehr, sehr interessanter Verein, der sich für alle, die sich dafür interessiert, wirklich lohnt, näher anzugucken. Zum einen, weil viele Zahlen veröffentlicht werden, weil der VfL ja auch seit eben dem letzten Geschäftsbericht den auch online stellt und weil man über das Handelsregister, glaube ich, findet man, oder zum Stadion, glaube ich, gibt es ein PDF, da stehen alle Kredite drin mit Zinsen und so weiter und so fort, mit der Risikoabwägung, was noch passieren könnte mit dem Stadion und so weiter. Also man bekommt hier wirklich alle Informationen, die man haben möchte. Oder zumindest die allermeisten. Spielerverträge würden uns natürlich auch interessieren, was die alle genau verdienen, aber das geht uns vielleicht auch gar nichts an. Und dann sieht man nämlich zum einen, wie klein die Veränderungen sind, die einen Unterschied machen. Also du sagst zum Beispiel, St. Pauli wird die 100 Millionen früher erreichen als der VfL Bochum. Der VfL Bochum stand 2022/23 bei einem Betriebsergebnis von 84 Millionen. Und dann denkt man sich, naja, das sind 16 Millionen, aber das sind ja dann auch 16%. Ist ja in dem Fall sehr einfach zu rechnen. Und gleichzeitig, wenn man sich dann die Personalaufwände anguckt, dann sieht man, da war es eben im benannten Zeitraum 38 Millionen Euro, das runden wir auf, 39 von diesen 84 sind in den Personalaufwand gegangen, in dem auch der Lizenzspieleretat mit drin ist. Jetzt überlegen wir uns einfach 2 Millionen von denen, die man da, die St. Pauli mehr hat, oder meinetwegen 5 Millionen, das wäre ja auch noch leicht machbar bei 16 Unterschied, gehen darüber, dann sehen wir, das ist ein richtiger Hebel. Und am unteren Ende der Tabelle helfen diese einzelnen Millionenbeträge, die am oberen Ende der Tabelle gar keinen Unterschied machen, aber unten ist es ein enormer Unterschied und das hat ja auch dazu geführt, dass der VfL durchaus ins Risiko gegangen ist. Er hat sein Lizenzspieleretat um 25% erhöht zur Saison 23/24, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber obwohl man da kaum Transfererlöse hatte, weil man in der Vorsaison mit dem DFB-Pokal Achtelfinale und weil man da Transfererlöse hatte, das waren Bella Kotschap, Leitsch und Polter, weil man gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt verwenden, um die Lücke zu schließen zu den Teams, die da noch über uns stehen. Und irgendwie finde ich, dass man da auch kein richtig und kein falsch machen kann, auch als Verein. Also ich habe öfter drüber nachgedacht, auch ich habe ja auch mit Ilja Kenzig selbst mal gesprochen zu der Investorengeschichte und so weiter und so fort. Und man kann es nur so versuchen, aber letztlich ist es ein, hängen da auch Faktoren wie Glück dran, ob das klappt. Und so etwas wie das Stadion spielt zwar eine Rolle, manchmal habe ich aber den Eindruck, vielleicht in der Sicht nach außen eine zu große Rolle. Denn ja, der SC Freiburg verdient mit dem Stadion natürlich mehr als der VfL Bochum. Aber der große Batzen ist eh immer das TV-Geld, auch beim VfL Bochum. Also die Spieltagseinnahmen lagen bei 8,8% 22/23. Selbst wenn man die jetzt auf 15% steigern würde, was schon eine, wirklich eine fast ja eine Verdopplung wäre, wird trotzdem, sollte der nächste TV-Vertrag nicht knallen, dann verlierst du das, was du an der anderen Ecke reinhust. Und die Investitionen, die du in ein Stadion tätigen musst, die sind halt viel, viel höher. Also was ich mit diesem sehr langen Monolog, ich entschuldige mich, sagen möchte, ist, der VfL hat wirklich gut gewirtschaftet, meinem Eindruck nach von außen, und du sagst es ja auch. Und trotzdem ist es immer noch so ganz knallhart auf Kante genäht. Und das ist Profifußball, wenn du nicht zu den Top 6 gehörst, glaube ich.
Ja, ich glaube, das wird eben auch auf absehbare Zeit so bleiben. Also auch wenn der VfL Bochum in kleinen Schritten wächst und eigentlich für den Club, für die Verhältnisse des Clubs auch immer wieder größere Schritte geht, zum Beispiel bei der Erhöhung des Lizenzspieleretats. Also dass man da jetzt bei ungefähr 40 Millionen liegt, das ist für den VfL ein Riesensprung. Aber du hast es angesprochen, das TV-Geld ist für den VfL Bochum viel entscheidender als für viele andere Clubs in der Liga, vor allem als für die Top-Clubs, auch wenn die natürlich deutlich mehr TV-Geld kassieren als der VfL, aber beim VfL macht es deutlich mehr aus, ob jetzt 2-3 Millionen mehr oder weniger fließen. Und deshalb ist es ja auch gerade ein großes Problem für den Club, dass nicht feststeht, wie der neue TV-Vertrag aussehen wird. Also klar, wir werden jetzt wahrscheinlich im November da eine Entscheidung haben, aber das war jetzt auch Thema in diesem Sommer, auch bei einigen Transfers, dass man gesagt hat, okay, wenn wir einen Spieler für 3 oder 4 Jahre unter Vertrag nehmen, dann wir wissen nicht, ob wir diesen Vertrag dann auch noch so bedienen können finanziell, wie das jetzt der Fall ist, weil es steht zu befürchten, im schlimmsten Fall wird der VfL Bochum in der kommenden Saison weniger TV-Geld einnehmen, weil das Gesamtvolumen des TV-Vertrags sinken wird. Davon kann man ausgehen. Es muss nicht so sein, aber man muss damit zumindest schon mal rechnen. Und ein Aspekt, der vielen vielleicht nicht so bewusst ist, dass in den ersten von diesen 4 Jahren die Summe eine andere ist als am Ende der 4 Jahre, die ein TV-Vertrag gilt. Also wir befinden uns jetzt im 4. Jahr des TV-Vertrags und da fließt die höchste Summe. Und also es sind nicht 25% verteilt auf alle 4 Jahre, sondern da gibt es kleinere Unterschiede. Das kommt daher, dass man vorher immer dachte, naja, man wächst mit jedem TV-Vertrag. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann auch mal angepasst wird, dass man sagt, wir schütten die gleiche Summe über 4 Jahre aus, aber wenn das wieder so kommt und das Gesamtvolumen des TV-Vertrags weniger wird, plus man dann in dieses erste Jahr des neuen TV-Vertrags rutscht, dann kann das für den VfL schnell dazu führen, dass dann auch eben eine 7-stellige Summe im Vergleich zu dieser Saison fehlt und das bedeutet dann, dass man vielleicht auch mal 1-2 Spieler weniger holt. Insofern schwierig für den VfL Bochum zu handeln und deshalb kann man dann auch nicht jeden Spieler verpflichten, den man gerne verpflichten würde. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das so transparent kommuniziert, auch als Club. Da ist der VfL schon deutlich transparenter als viele andere Vereine. Mhm. Aber das ist ein wichtiger Aspekt auch bei der Kaderplanung.
Also ich werde auch nochmal den Link zu den Kennzahlen 22, 23 in die Shownotes packen für alle diejenigen, die es interessiert. Und da kann man eben sagen, ich habe gerade gesagt, Spielbetrieb, das waren 7,7 Millionen Euro, Einnahmen 22, 23, TV-Geld 35 Millionen Euro. Also 41% der Einnahmen, die kamen eben aus dem TV-Geld. Und das, was du sagst, ist eben wirklich wichtig zu beachten. Es ist durchaus relevant, in welchem Jahr eines TV-Vertrags man den Aufstieg geschafft hat. Man kann es so nicht timen und so, weil für den Aufstieg alle Sternenkonstellationen und sonstiges zusammenkommen müssen. Aber es hat mich immer schon gewundert, dass dieses Spiel alle so mitspielen, weil es aus Sicht der Aufsteigenden durchaus dann ein Nachteil ist, wenn du quasi direkt im neuen TV-Vertrag aufsteigst. Aber ja, es ist eben von den Wachstumszahlen her gedacht, so ist die Genese, dass eben diese Ausschüttung immer weiter steigen. Was würde denn dann ein Abstieg für den VfL Bochum bedeuten?
Wir sind jetzt wir reden nach dem 6. Spieltag miteinander, von daher 28 stehen noch an.
Ja, ich sage ja nicht, dass es runtergeht, aber.
Ja, ich meine, wir haben vor einigen Monaten auch schon darüber philosophiert und dann hat der VfL mit dem wahrscheinlich spektakulärsten Saisonfinale in Düsseldorf doch noch den Klassenerhalt geschafft. Ich bleibe dabei, es ist leichter drin zu bleiben, als dann wieder aufzusteigen. Insofern muss der VfL alles daran setzen, in der Liga zu bleiben, notfalls auch wieder über die Relegation. Es gibt jetzt Erfahrung aus den vergangenen 2 Jahren, dass der Saisonstart ja auch schief gegangen. Vergangene Saison gab es den ersten Sieg erst im November, davor im Oktober. Insofern.
Es hat fast schon gute Tradition.
Gute Tradition, ja, aber es gibt natürlich keinen Mechanismus, der dann trotzdem den Klassenerhalt garantiert. Insofern muss es jetzt, finde ich, erstmal das Ziel sein, bis Weihnachten zu schaffen, dass der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze nicht größer wird, sodass man da eine gute Voraussetzung für die Rückrunde hat. Mhm.
Und letzte Frage, allerdings auch eine sehr große Frage. Was glaubst du, will der VfL Bochum sein? Also was ist der Unique Selling Point, wenn ich Spieler hole, wenn ich Sponsoren hole, gerade ja im umkämpften Markt NRW?
Sehr schwierige, sehr komplexe Frage. Ich finde, das kann man so ein bisschen an die Stadiondiskussion koppeln. Ich glaube, man muss einmal die Grundsatzfrage beantworten, was möchte der Club, was möchten auch die Mitglieder und die Fans sein? Möchte man der nahbare Traditionsverein mit einer geilen Spielstätte sein, die aber in die Jahre gekommen ist und damit einhergehend vielleicht auch das Risiko in Kauf nimmt, eher in die zweite Liga mal abzusteigen? Es gibt keine Garantie, mit einem neuen Stadion eher erstklassig zu spielen. Es gibt nur etwas oder gäbe vielleicht etwas bessere Voraussetzungen. Oder möchte man Erfolg um jeden Preis, um das mal plakativ zu formulieren, inklusive eines Investors, vielleicht auch eines neuen Stadions, wobei bei dem potenziellen neuen Stadion, das es nicht geben wird. Es gibt jetzt Pläne, das Ruhrstadion zu modernisieren, nicht auszubauen, sondern zu modernisieren. Das ist mehr oder weniger klar, weil das liegt auch daran, dass zumindest nach Argumentation der Stadt und des Clubs es auch keine umsetzbaren Alternativen gibt. Insofern ist klar, das Ruhrstadion bleibt und man muss das Beste daraus machen. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, sich einmal diese Grundsatzfrage auch hier in Bochum zu stellen. Wollen wir Erfolg um jeden Preis oder wollen wir anders sein? Und nehmen dann aber auch in Kauf, vielleicht dann in absehbarer Zeit doch eher in der zweiten als in der ersten Liga zu spielen. Es gab vor ein paar Jahren mal das Ziel, wir wollen zu den besten 25 Clubs in Deutschland gehören. Das impliziert natürlich die zweite Liga. Ich weiß gar nicht, ob das noch so in der Form aktuell ist. Ich glaube, das ist auch nicht so wirklich kalkulierbar, weil die zweite Liga eben sehr unberechenbar ist. Aber nochmal, aufgrund der Voraussetzungen ist der VfL Bochum eben von Natur aus kein Erstligist mehr. Das war er früher mal. Wenn man sich die ewige Bundesliga-Tabelle anschaut, dann gehört der VfL ganz klar in die erste Liga. Aber viele Vereine sind eben dann auch, was die wirtschaftlichen Möglichkeiten angeht, vorbeigezogen. Und deshalb ist jedes Erstliga-Jahr, jedes Erstligaspiel für den VfL ein besonderes. Und ich persönlich hoffe als Bochumer, dass das so bleibt.
Aber das heißt, du kannst die Antwort auf diese Frage kaum inhaltlich fassen, weil das die Verantwortlichen auch nicht tun. Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt ja die Vision 100, also dass man eben die 100 Euro Einnahmen erreichen will. Und da gab es ein Interview im Kicker mit Ilja Kenzig zu. Und das klang alles wunderbar, aber es ging halt quasi immer um Zahlen. Also die KPIs, wie man sagt, also das, woran man Erfolgs misst, das war immer, na, wir möchten halt in diesem Bereich so wachsen und da möchten wir da wachsen und wir möchten dann interessant für Sponsoren sein. Und das ist ganz beliebt. Also schaut euch die Frauenfußballstrategie vom DFB an. Ist rein zahlengetrieben, nichts inhaltlich davon. Die Frage ist ja, womit will man Sponsoren gewinnen? Womit will man Spieler gewinnen? Womit will man Interesse von Zuschauerinnen und Zuschauern gewinnen? Gibt's darauf, außer VfL Bochum ist halt Ruhrgebiet und bei uns ist es ein bisschen rotzig, gibt's da keine Antwort darauf?
Jein, also der VfL Bochum ist ein nahbarerer Club, als es die großen Nachbarn im Revier sind. Das Stadion ist an der Stelle eben dann auch wichtig für die Vermarktungsstrategie. Damit spielt man ja immer wieder, teilweise sogar auf den Trikots und in anderen Werbemaßnahmen. Also insofern möchte man schon dieser Club sein, der etwas anders ist als andere, der etwas traditioneller ist, ein Slogan war oder ist, Fußball, wie er sein sollte, Fußball, wie er immer war. Also, dass man schon Mhm. Einerseits die aktuelle Entwicklung im Fußball nicht außer Acht lässt und natürlich auch wachsen möchte und muss und deshalb zum Beispiel ja auch seit Jahren über einen Investor nachdenkt, aber andererseits dann doch sich noch aufs Traditionelle fokussiert, also eine Mischung aus Tradition und Moderne. Ich glaube, das trifft es ganz gut, dass das so die Strategie des VfL Bochum ist. Aber ich finde, gerade bei Transfers, da vermisse ich so ein bisschen die klare Strategie. Ich habe es ja auch schon vorhin einmal kurz ausgeführt. Ich finde die einzelnen Transfers hochinteressant. Aber die Frage ist, passen die einzelnen Spieler so zusammen, dass sich ein homogenes Gebilde in absehbarer Zeit ergibt? Oder bedarf es dann einer noch klareren Strategie, wie es beispielsweise der erste FC Heidenheim macht und verfolgt, bei denen man ein klares Beuteschema erkennt. Ja, der VfL hat für sich auch einige Ligen, ungefähr ein Dutzend Ligen definiert, in denen er intensiver scoutet und schaut, ob da passende Spieler dabei sind. Aber ich könnte jetzt nach diesem Transfersommer keine so klare Strategie benennen, was jetzt das Ziel des VfL Bochum ist, welche Spieler er gerne zum Club holen möchte. Ich glaube, dass da andere Clubs schon etwas weiter sind. Man darf sich natürlich auch nicht zu sehr beschränken in den Märkten, in denen man unterwegs ist. Und es ist für den VfL Bochum ja auch wichtig, möglichst viele Ligen im Blick zu behalten, um dann doch noch einen Spieler vielleicht zu entdecken, den andere so nicht auf dem Schirm haben. Aber ich finde es hochinteressant, wie es beispielsweise der erste FC Heidenheim macht, der damit ja auch nachweislich Erfolg hat, indem er einfach Spieler teilweise aus der zweiten und dritten Liga hochzieht und die dann relativ schnell funktionieren, weil es eine recht homogene Einheit ist und das ja auch deren Ziel ist. Mhm.
Aber da gilt der alte Spruch, den man früher immer über den SC Freiburg auch sehr gut sagen konnte. Alle wollen sein wie der SC Freiburg, bis sie der SC Freiburg sein müssen. Also du musst halt dann auch lange an deinem Trainer festhalten. Du musst Überzeugung haben. Du musst einen sehr, sehr engen Zugang und Draht zu den Sponsoren haben, dass die dir nicht sofort abspringen, wenn es mal nicht so läuft. Du musst auch das entsprechende Umfeld, auch Medienumfeld dafür haben. Also viel Erfolg dabei, den FC Heidenheim zu sein. Es gibt vielleicht Gründe, warum das so selten ist im deutschen Fußball. Aber wir werden es ja beobachten. Wir zwei, wir werden sowieso unser Interesse am VfL nicht verlieren und werden immer wieder über den VfL sprechen. Hoffentlich noch lange auch im Erstligasegment des Rasenfunks. Wie viel Prozent Hoffnung hast du auf den Klassenerhalt, wenn du mal deine neutrale Position verlässt?
Hoffnung ist immer da und wir wissen ja seit der vergangenen Saison, dass man sie nie verlieren sollte, selbst nach einem 0-3 im Relegationshinspiel. Insofern Hoffnung ist immer da. Aber ja, bin schon eher pessimistisch. Aber es ist noch so früh in der Saison. Vor 2 Jahren gab es einen Saisonstand mit 0 Punkten nach 6 Spielen. Jetzt ist es schon mal 1 Punkt. Also wenn wir über Fortschritte reden beim VfL, ist das vielleicht schon mal ein kleiner Fortschritt.
Eben, also dann sehen wir doch mal, wie das weitergeht. Philipp Rentsch war das vom VfL-Magazin, vfl-magazin.de. Da wird man ja dann auch das Interview mit Peter Zeitler finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Philipp nickt, jawohl. Also geht da auf jeden Fall mal drauf. Philipp, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Glück auf aus Bochum.
Sehr schön. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was es hier im Rasenfunk gibt, das ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Und warum können wir uns das leisten, im wahrsten Sinne des Wortes? Weil ihr uns bezahlt, weil wir ein crowdgefundetes Projekt sind. Auf rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und jeder Betrag hilft. Also tut das sehr gerne und sagt es auch sehr gerne weiter. Rasenfunk.de/supportersclub und uns unterstützt haben in der Vergangenheit Judge, Schwedenteufel, Borussenleon, Sarah Falkner, Patrick I. und Marc Häuser. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, stellvertretend für alle anderen da draußen, die das getan haben. Und ansonsten schaut euch gerne um, was es im Rasenfunk noch so gibt. Es wird natürlich auch Sendungen zu den Länderspielen der Männer geben. Es gibt auch was zum Frauen-Bundesliga-Spieltag. Da steht uns Wolfsburg gegen Freiburg bevor. Also abonniert mal alle Feeds, die es vom Rasenfunk so gibt. Und dann bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.